Willkommen bei den Two Queer Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Guten Morgen, guten Tag, einen guten Abend und willkommen zurück nach einer zweiwöchigen Pause hier bei den Two Queer Nights. Aus meiner Sicht kann ich nur sagen, dass die Pause unabdingbar war. Ich habe tatsächlich zu unserem gewohnten Aufnahmetermin einen Nachteinsatz und abends war ich dann dementsprechend fertig, also nur Mist ins Mikro gelabert. Und das kann jetzt zwar die nächsten 5 Wochen immer mal wieder vorkommen, es kann also auch sein, dass mal so eine Folge ausfällt, die wir nicht vorher angekündigt haben, aber wir versuchen es zu vermeiden. Nach diesen monologischen Anfangsworten freue ich mich, ihn auch heute wieder an meiner Seite begrüßen zu dürfen. Hallo Thomas.
Hallo Kai.
Wie war deine vergangene Woche?
Ich hatte zwar keinen Nachteinsatz, aber zum Aufnehmen wären wir tatsächlich nicht gekommen, weil ja an unseren beiden optionalen Aufnahmetagen ich jeweils eine Abendsveranstaltung hatte. Und zwar einmal in Kassel und einmal in Bielefeld. Ja. Deshalb war es nicht möglich aufzunehmen, außer irgendwie nach Mitternacht. Aber dafür hätte ich dann noch zu viel Bier getrunken gehabt.
Oh, wäre bestimmt lustig geworden, aber dann... Ja.
Für uns ja, für die Zuhörer vielleicht weniger, ja.
Wahrscheinlich eher nicht, nee, das ist richtig. Gut, dann kommen wir heute zum Kapitel 7 von Teil 1. Wir haben heute auch noch einen Wechsel drin von Teil 1 auf Teil 2. Das heißt, wir bewegen uns auch hier auf die Mitte des Buchs zu. Und wir starten hier mit dem Titus Kassar. Und der ist an die DSIRE angeschlossen und ist in seinem Wohlbefinden komplett in sich gekehrt. Also der hat es gerade echt kuschelig.
Kuschelig, aber er genießt trotzdem die Kälte, die ihn durchdringt, weil er an das Gerät ja angeschlossen ist und anscheinend löst das so eine Art Kälte aus. Also Gerät im Sinne von, er sitzt im Cockpit, weil er ist ja einer der 2 Piloten, die mit der Maschine verbunden werden, wenn sie dann die DSIRE steuern. Und an sich fühlt er sich wohl, aber er hat mitbekommen, dass das Mechanikum wohl irgendwas verändert oder wahrscheinlich verbessert hat an dem Titan. Er hat noch nicht gesagt bekommen, was. Und deshalb ist er da so durchaus ein bisschen skeptisch. Und er sinniert natürlich so ein bisschen wieder über das, was so passiert ist. Und inzwischen sieht er auch die DSIRE als Verkörperung des Imperators, wieder in Anlehnung an die Dictatio Divinitatus und seinen Glauben, den er da neu gewonnen hat. Und während er da so sinniert, erwischt ihn quasi der Jonah.
Er hat nämlich so halblaut vor sich hin gebrabbelt und dann ist der Jonah Arukan taucht plötzlich auf und ermahnt ihn dann, dass der religiöse Kult und den Imperator als Gott nicht geduldet wird. Ja. Und dass er da aufpassen muss, wer da so zuhört. Mit einem Western hätte man gesagt, sonst hängt da mittags am Galgen.
Genau.
Und der Princeps Turnet, also quasi der Captain von dem Titan, also ihr Chef sozusagen, ist wohl schon hinter Titus her und versucht herauszufinden, wie tief er und der Jonah mit der Dictatio Divinitatus verknüpft sind. Und sie sollen dann so zum Abschluss des Abschnitts erfährt man dann noch, dass sie bald mit der Death Guard abgeworfen werden und freut sich schon auf den Kampf.
In 12 Stunden sollen sie abgeworfen werden. Etwas seltsam fand ich in dem Abschnitt übrigens, dass der Jonah ganz offensichtlich nicht richtig überzeugt ist von der Heiligen, in Anführungszeichen. Obwohl er ja mit angesehen hat, was passiert ist, ist er nach wie vor oder wieder skeptisch. Oder er behauptet es auch nur, weil er eigentlich keinen Bock hat, am Galgen zu hängen. Was ist denn da dein Eindruck?
Bei dem ist es ein ziemliches Hin und Her.
Ja. Oh, nach wie vor.
Also ich finde das einen relativ instabilen Charakter. Ich finde ihn witzig, also ich finde das gut, dass er da ist, prinzipiell. Aber so dieses Hin und Her und nicht Fisch, nicht Fleisch.
Seine Vorstellung fand ich gut. Also als er eingeführt wurde im Buch. Aber genau danach hat er irgendwie so an Farbe verloren.
Ist jetzt quasi nur noch der mahnende Finger.
Genau.
Mehr macht er eigentlich nicht mehr.
Wird mich nicht wundern, wenn er derjenige ist, der dran schuld ist, dass sie doch auflegen. Wenn es so weit kommt, wer weiß.
Oder der Titus ist schuld und der Jonah muss dafür büßen oder sowas in der Richtung.
Okay, ja, das geht. Ja, Naja, gut. Aber wir kommen jetzt ja zu zwei viel wichtigeren Charakteren.
Ja, und zwar zu Lokon und Torkadon. Und der Vipus ist auch dabei und die machen sich bereit auszurücken. Und zwar nicht mit ihren bevorzugten Trupps, aber damit finden sie sich ab. Und der Krus, der bleibt an Bord, da er keinen Einsatzbefehl erhalten hat. Und Loken bittet ihn dann nach Sindermann, nach Odithol und nach Kila zu sehen, ob es denen auch gut geht, weil er macht sich anscheinend Sorgen. Weil die von denen auch schon lange nichts mehr gehört hat, nachdem der Malokhurst sie abgeführt hat, oder sie hat abführen lassen vom Magath. Dann geht's auch schon zu den Landungskapseln und für Loken auch zu dem Gefühl, ein Son of Horus zu sein.
Weil er endlich wieder Trupp Locasta mit Vipus zusammen an der gefühlten Speerspitze mitmachen darf.
Aber nicht halt mit der 10., das sind halt viele kleine einzelne Trupps. Genau. Haben wir am Schluss vom letzten Kapitel ja noch mitgekriegt. Und ja, also der ganze Trupp Locasta ist in dieser Landungskapsel drin, er und Vipus, und der Torgadon ist in einer anderen Kapsel.
Das wird später noch wichtig. Und tatsächlich war das so ziemlich alles, was in dem Abschnitt an Inhalt enthalten ist. Ich habe nur noch aufgeschrieben, dass der Krus natürlich fragt, warum Loken diese, er sagt nicht niederen Menschen, aber er meint niederen Menschen, denn so wichtig sind. Und Loken sagt nur, dass sie ihm helfen, aufrichtig zu bleiben. Und dann kommt der Krus wieder mit seinem Standardspruch, die Legion verändert sich. Und dem stimmt Loken diesmal ausnahmsweise mal zu.
Nächsten Abschnitt kommt es dann zu einem Gelage, und zwar die Emperor's Children feiern. Sie feiern jetzt schon einen Sieg, den sie noch gar nicht errungen haben. So eingebildet sind die Brüder.
Genau.
Und allen voran natürlich der Lucius. Ja, der erzählt einen Schwank aus der letzten Schlacht und betont dann auch, dass er zum Beispiel auf Mord den Tarbitz gerettet hat. Und wer die Folgen kennt, der weiß, dass das nicht so ganz so war.
Nicht ganz, ja, genau.
Aber er schmückt das gerne so aus, also es ist quasi so wie ein Klingone, also der gern mal irgendwas ausschmückt und beim Trinkgelage noch ein bisschen flunkert, damit das eine gute Geschichte wird.
Ja.
Nur, dass der Lucius lieber sich selbst darüber erhebt. Ne?
Tarbitz findet das irgendwie nicht gut, wahrscheinlich nach dem, was er da so erlebt hat, auch mit Eidolon. Und eigentlich hat er gar keine Lust auf dieses Gelage und will eigentlich weg. Und der Lucius will ihn dann auffordern, dass er diese Geschichte dort nochmal erzählt, wobei Tarbitz dann wenigstens so schlau ist und wieder an die Eitelkeit von Lucius appelliert und sagt, naja, ich habe dich ja gar nicht genug hervorgehoben im Ganzen, am besten erzählst du das selbst, das kannst du ja am besten. Und das funktioniert natürlich, sodass er sich auch wirklich verabschieden kann.
Ich hatte so verstanden, dass er schon Lust hat mitzufeiern, aber dass er halt frühzeitig geht, weil er sich um andere Dinge kümmern muss.
Also. Ja, also ich habe es dann so interpretiert, dass diese anderen Dinge ihn halt so viel beschäftigen, sodass er nicht feiern kann.
Und er geht dann raus aus der Tür, macht die Tür dann zu, geht dann zur Halle der Riten, da wo die Emperor's Children die Eide ablegen, die sie an die Legion binden. Und dort trifft er dann den Rylanor, also den Dreadnought, den haben wir schon mal kennengelernt.
Mhm.
Sein sehr eckiger Kasten mit Sturmkanone als Arm und Faust auf der anderen Seite. So eine Art humanoides Cyborg-Gebilde, dem ein fast getöteter Astartes innewohnt und der in einem Buch liest. Also ich habe von Dreadnoughts alles erwartet, aber nicht, dass die Bücher lesen.
Das war ich ja auch leicht verwirrt, als ich das gelesen habe. Aber er hat anscheinend eine besondere Rolle, weil er über diese Zeremonie wacht, also so ein bisschen der Zeremonienmeister ist. Und anscheinend liest er dann halt gerne. Vielleicht hat er das früher gemacht und macht das jetzt halt irgendwie weiter.
Ich habe mir dann hinterher gedacht, okay, die werden ja da reingesteckt und die sind ja humanoid, damit die nicht wahnsinnig werden und damit sie halt irgendwie noch Beine und Arme haben und sich halt fühlen, als wären sie halt noch in einem Körper drin.
Mhm.
Ja, es ist natürlich naheliegend, dass sie dann vielleicht auch lesen. Ich frage mich nur, wie blättert der um?
Genau. Das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, weil der eine Arm ist ja eine Waffe, also ein Gewehr, und der andere Arm ist, naja, auch eine Waffe, aber Nahkampfwaffe, also so ein Kampfhandschuh. Vielleicht hat er da so ein Stück Kaugummi dran, wo er dann immer auf die Seite tippt und das dann umblättert. Ich habe keine Ahnung, wie er das macht.
Die Faust ableckt.
Ja, genau. Ne, lachen kann er ja immerhin, ne?
Oder hat einen Servitor, der es für ihn tut.
Stimmt. Ja gut, auf jeden Fall, er ist sehr wichtig. Und er kann wohl erkennen, wenn jemand lügt oder auch nicht. Und das beschäftigt Tarbitz jetzt noch mehr.
Weil der Tarbitz bittet ihn, den Platz eines Käpt'n Odo Vokal einnehmen zu dürfen, da er diesen gut kannte und möchte seine Aufgaben gerne zu Ende führen. Das ist aber erstmal nur ein Vorwand, um auf dem Schiff bleiben zu können, da Tavitz Eidolon nicht mehr traut. Und die Art, wie Eidolon den Aufmarsch auf die Choralstadt befohlen hat, macht für Tavitz keinen Sinn. Und der Rylanor stimmt nicht zu, dass der Eidolon dem Eidolon nicht zu trauen ist, sondern der Rylanor stimmt zu, dass der Tavitz diese Aufgabe von diesem Odo Vokal übernehmen darf und stapft dann davon, um sich halt dieser Speerspitze anzuschließen. Also der Rylanor schließt sich an.
Ja. Dein Versprecher ist trotzdem passend, finde ich. Weil wenn dieser Rylanor ja wirklich erkennt, ob jemand lügt oder nicht, hat er ja in dem Wissen, dass er angelogen wird, Tavitz zugesagt, weil er vielleicht auch der Meinung ist, dass hier irgendwas ganz und gar nicht stimmt.
Also ich habe so verstanden, dass Tavitz sich dann so zusammengerissen hat, dass er ihn in die Irre führen konnte. Aber es war schwer.
Ja. Naja, es hat funktioniert.
Aber ja,
auf jeden
kann
Fall
sein.
Ja. Ja. Und der letzte Satz ist quasi, er verabschiedet sich von ihm, weiß aber nicht, ob er ihn jemals wiedersehen wird.
Also der Tavitz, den Rylanor.
Ja.
Ja, ist ja, muss man klarstellen. Das ist ein bisschen verwirrend an der Stelle. Dann wechseln wir schon wieder die Szenerie und sind jetzt bei der Mersadi und dem Sindermann. Und die treffen sich wohl nach längerer Zeit wieder und die liegen sich dann auch in den Armen und sagen Hallo und ach, wie toll. Und die Odoton dachte schon, der Sindermann wäre tot und der Sindermann berichtet, dass Magath das auch fast geschafft hätte, wäre die Heilige nicht gewesen.
Ja, die weint sogar, ne? Die Mersadi.
Ja, ja, ja. Und die Kieler liegt im Dormitorium, was auch immer das jetzt schon wieder sein soll, so ein Schlafsaal.
Das war meine Vermutung, ich habe es nachgeschlagen. Das stimmt auch, aber Schlafsaal eines Klosters ist die Bedeutung. Mhm. Oder sowas wie eine Grabstätte. Jetzt kann man überlegen, was besser passt. Also tatsächlich finde ich Schlafsaal eines Klosters gar nicht so verkehrt, wenn man überlegt, was für eine Dimension so ein Schiff hat und wo wir uns befinden. Also
wobei es gar nicht genau gesagt wird, wo sie sind, oder? Es wird nur Dormitorium gesagt.
Ja, im Maschinendeck oder unterhalb des Maschinendecks.
Okay. Aber vom Schiff oder vom Titan?
Vom Schiff.
Okay.
Also auf der Geisterrachtzucht sind sie.
Das muss ich überlesen haben. Der Sindemann erzählt dann der Mersadi, dass er es als seine Aufgabe ansieht, die Kieler zu beschützen und dass sein Glaube ihm die Kraft verleiht, seine Angst zu überwinden. Und dann plötzlich sitzt die Kieler neben ihrer Pritsche. Das habe ich tatsächlich zuerst gelesen, dass die Kieler neben ihrer Pritsche sitzt. Und dann, ach nee, der Satz ist missverständlich geschrieben, denn der Sindermann sagt, dass sie zwar Geräusche macht, aber nie zu sich kommt. Das steht dann dahinterher, worauf du dann kommst. Er sagt, das kann ja gar nicht sein. Dann macht der Satz ja vorher gar keinen Sinn. Also setzt sich die Mersadi neben die Kieler, weil die Kieler Geräusche macht. Also entweder ist das beschissen übersetzt oder ist es beschissen geschrieben.
Ja, ich tippe auf die Übersetzung, genau. Wahrscheinlich kommt es im Original besser rüber, aber es ist so oder so seltsam. Also der ganze Abschnitt ist seltsam.
Ja, aber wie gesagt, finde es komisch. Und die Szene endet dann auch relativ flott damit, dass durch das Fenster nach draußen ins All halt Landungskapsel zu sehen sind, die auf dem Weg nach Istvan 3 sind.
Das heißt, der Angriff hat begonnen. Das sind die Landungskapseln von der Antronius, weil die Empress Children zuerst runterfliegen dürfen. Und die Mersadi flüstert zum Abschied noch einmal das Wort Loken, weil der muss ja dann irgendwann auch danach rausgeschossen werden.
So kam mir so kitschig vor. So,
ja.
Loken.
Ich glaube, das ist auch kitschig, genau. Aber ob es so gemeint ist, weiß ich nicht. Ich hatte irgendwann schon mal die These aufgestellt, dass da irgendwann noch was geht zwischen den beiden. Aber ich glaube, an der Stelle ist es nicht so, sondern den hat sie ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Und vermutlich weiß sie, dass er da auch irgendwie mit dabei sein muss. Was in dem ganzen Abschnitt aber auch noch so ein bisschen thematisiert wird, ist, dass sie ja auch gerne mitglauben würde, aber es nicht kann, weil ihr fehlen so nach wie vor die Beweise, die Sindermann hat. Also vielleicht kommt es noch. Und eigentlich müsste sie es ja glauben, weil Sindermann ja so ein bisschen ihr Vorbild ist und der glaubt ja inzwischen, aber sie ist immer noch nicht überzeugt.
Gut, sie hat ja noch kein lebensnahes Erlebnis. Ne? Also.
Genau.
Wobei, war die nicht dabei, als die Kida das Vieh umgelegt hat?
Sie war dabei, aber ich weiß nicht, ob sie es gesehen hat. An der Stelle habe ich mich das auch gefragt, weil dadurch sollte sie ja überzeugt sein. Aber warum wird dann so betont, dass sie gerne glauben würde und es nicht kann, das verstehe ich nicht. Aber ja, ich meine, die war dabei.
Wenn ich mich auch zu erinnern. Ja, es ist ja, Glaube sieht ja von außen betrachtet immer schon cool aus, dass da jemand, dass man da was hat und dass man glauben kann. Und ich kann das ja auch nicht. Ich finde das zwar von außen immer ganz cool und dass Leute sowas haben und da auch nicht drüber weiter drüber nachdenken, aber ich kann das halt auch nicht. So.
Ja, dieses nicht drüber nachdenken ist der schwierige Teil, ne?
Ja.
Es ist einfach akzeptieren, das, ja.
Das geht nicht. Gut, dann Abschnittswechsel, aber den letzten Abschnitt habe ich tatsächlich in einem Satz zusammengefasst. Im letzten Abschnitt des Kapitels landen die Astartes vor der Sirenenfeste bei der Choralstadt auf Istvan 3. Punkt.
Okay. Wenn ich meine Schrift nochmal entziffern kann, habe ich mehr aufgeschrieben. Also es wird erwähnt, dass diese Choralstadt sehr prunkvoll ist und der Momus sogar darum gebeten hat, nicht alles kaputt zu machen, weil das so toll ist, auch architektonisch. Und das Ganze ist wohl tausende Jahre älter als Terra. Sprich, wir sind hier bei einer Kultur, die es wohl vor der Menschheit gab. Da frage ich mich immer, warum werden fast alle beschrieben wie Menschen, aber das ist ein anderes Thema. Weil es ist ja alles humanoid, was wir bisher so kennenlernen. Ne?
Vielleicht haben die Stadt aber auch übernommen.
Klar, das könnte natürlich auch sein, weil es wurde ja auch da die Konformität. Weil
die waren ja schon mal konform. Genau. Das war die Ravencard, die hat ja schon mal die Konformität gebracht. Wahrscheinlich haben die dann die Stadt eingenommen. Keine Ahnung.
Ja. Ja, okay. Und tatsächlich wird dann noch eine Sache beschrieben, die finde ich, naja, wichtig ist es nicht unbedingt, aber es hilft zu verstehen. Also es gibt wohl so eine Legende oder Sage von dem Vater Istvan, der das Ganze erschaffen hat. Und der hatte verschiedene Kinder dann auch geschaffen. Und darunter waren böse Kinder, die haben sie auf Istvan 5 verbannt. Und es gibt so eine mythologische Prophezeiung, dass die bösen Kinder eines Tages wieder zurückkommen und sie vernichten. Und das, was jetzt gerade passiert, wird wohl von den Istvanern so interpretiert, dass jetzt die bösen Kinder kommen.
So.
Stand da drin. Ich glaube, alles andere ist wirklich unwichtig.
Kommen wir zum Teil 2 des Buchs und damit zu Kapitel 8. Der Lokenvipus und der Triplocaster sind in einer Landungskapsel auf dem Weg zur Oberfläche. Und so 10 Sekunden vor dem eigentlichen Eintreffen auf der Oberfläche, also der Vipus ruft noch so und sagt, noch 10 Sekunden, und so eine Sekunde später schlägt die Landungskapsel plötzlich irgendwo ein oder schrammt irgendwo ein Hindernis und dann gehen dem Loken die Lichter aus.
Ich habe mir das wie in so einem Comic vorgestellt. Die rasen runter und dann macht's klong und das Ding prallt ab und liegt quer. Und das so in allen drin ist schlecht und die liegen auch kreuz und quer.
Ich habe mir an der Stelle gedacht, sind die von einem Schutzschild abgeprallt oder so?
Ja, genau.
Aber das wird ja da noch gar nicht weiter thematisiert.
Nee, erstmal nicht, genau. Also Lichter gehen aus und das war schon der Abschnitt. Es wird natürlich wieder ein bisschen dramatischer beschrieben, aber im Grunde genommen ist das der Kern von dem, was da passiert, ja.
Und der Lucius, der ist schon unten auf der Oberfläche und ist schon mitten im Nahkampf. Also er ist kaum aus seiner Kapsel gekrochen und fuchtelt schon mit seinem Schwert rum. Und der ist in der Nähe des Präzentorpalastes. Und der Rylanor ist auch schon da. Und die anderen Emperor's Children treffen mittels Landungskapseln ein. Und die Verteidiger schießen mit fiesem Zeug, das die Panzerung schmelzen lässt.
Ja, ich würde einen Schritt vorne gerne anfangen. Die werden beschrieben, als hätten sie buntes Glas als Rüstung an. Das wird auch immer wieder beschrieben, auch dass, wenn sie getötet werden oder die Rüstung kaputt geht, sich das wie Glas anhört. Wer denkt sich denn sowas aus?
Deshalb habe ich es nicht aufgeschrieben.
Ja, okay. Die haben auch Hellebarden aus Glas. Und natürlich, was macht man mit Hellebarden? Fieses Zeug schießen, wie du schon gesagt hast. Was macht man mit Hellebarden sonst? Es ist wohl so eine Art Säure, die da geschossen wird, die tatsächlich sogar die Rüstung der Astartes beschädigen kann. Und während die Rüstung von Lucius nur beschädigt wird, scheint es bei anderen Astartes sogar bis zum Tod zu führen, weil mindestens einer wird beschrieben, dessen Bauch sich da irgendwie gerade verformt und auflöst. Also die sind nicht ungefährlich, die da.
Und der Boden, wo die Waffen halt dann treffen, wenn die Geschosse irgendwie runterfallen oder so, da wird auch der Boden irgendwie aufgelöst. Aber ich fand es auch seltsam, dass es beim Lucius nur zu irgendwie Schrammen und so führt. Und das mit den anderen Rüstungen, das dann anfängt zu schmelzen. Also
ja. Hat der andere Rüstung?
Komisch.
Was der Rest?
Nee, nicht. Also wird nicht beschrieben zumindest. Ja. Und der Lucius stürmt mit dem Rylanor dann dem Palast. Also da ist noch ganz viel zwischendrin und da mit Verteidigungslinie und Zeitschinden und bla. Aber im Endeffekt stürmt der Lucius mit dem Rylanor dem Palast und wartet dort auf die World Eaters, die eigentlich hätten schon da sein sollen. Sind aber nicht zu sehen. denkt er sich dann halt, na gut, dann halt ohne die World Eaters, und er freut sich schon, die World Eaters demütigen zu können und geht dann freudig mordend voran.
Genau, das hast du schön beschrieben, weil eigentlich ist in dem ganzen Abschnitt immer wieder verteilt, wie viel Spaß es ihm doch macht, die Leute zu töten. Und dass er ja damit quasi in einer Ekstase ist und es immer mehr und mehr will. Und dass dieses Vorwärtsgehen kein Vorwärtsgehen ist, sondern er tanzt. Stell ich mir auch so vor wie bei Kill Bill. Ja. Er tanzt vorwärts und dabei fallen sie um ihn rum wie Fliegen.
Ich habe mir das so vorgestellt, dass er irgendwie freudig hüpfend über eine Blumenwiese springt und dabei halt dann Gegner tötet. Mit einem lustigen Lied auf den Lippen.
Ja, und am Schluss lacht er in heller Freude, steht da auch noch. Also der ist einfach komplett irre. Irre sind aber auch die Verteidiger so ein bisschen, so wie sie beschrieben werden, weil das sind zumindest am Anfang sehr wenige. Aber statt zu flüchten, weil da ja eine Armee quasi auf sie zurennt, stürmen die ihnen entgegen. Da habe ich dann aufgeschrieben, ist es, weil sie Zeit schinden sollen oder weil sie auch fanatisch sind oder beides?
Nee, die sollen Zeit schinden, da steht ja extra nochmal dabei. Ja. Dass halt die Kollegen drinnen sich halt auf den Angriff vorbereiten können etc.
Genau. Das drinnen wird ja auch noch beschrieben, also es ist ja so eine Blume aus Beton quasi und innen drin ist eine künstlich geschaffene Seenlandschaft. Und neben den Glasrüstungsmenschen gibt's da wohl noch zwei andere Arten von Kriegern, nämlich so silberne und welche, die in Seidenbänder gewandet sind irgendwie. Aber was auch immer die machen oder können, werden wir später erfahren.
Auf der Südseite des Palasts sind die World Eaters gelandet, mit ihrem Ziel den Tempel des Lieds vor Augen. Mhm. Und dort befinden sich Kriegssänger, die auch gleich die World Eaters ansingen. Angreifen schien mir hier irgendwie nicht das richtige Wort. Auch wenn sich das harmlos anhört, aber wir wissen ja, dass das nicht so harmlos ist. Und die World Eaters werden von einem Captain Erlen angeführt. Ich habe ihn mal aufgeschrieben. Er wird jetzt erstmal nicht mehr erwähnt, aber vielleicht wird er noch wichtig.
Ja, ich habe den Namen nur aufgeschrieben, weil ich ihn gerade im Zusammenhang mit dem Wort Ehre und World Eaters so wahnsinnig unpassend finde. Aber ja.
Und sie werden dann von der Bevölkerung angegriffen. Sie werden gar nicht von Kriegern angegriffen, sondern quasi von Bauern mit Mistgabeln. Mhm. Ab hier habe ich den Abschnitt locker dreimal gelesen und immer wieder von vorne angefangen. Und konnte mir einfach nicht merken, was da noch steht. So dass ich einfach dann, wie es geschrieben hat, kurz gesagt, die World Eaters greifen ihrer Natur gemäß mit einem Massaker an.
Ja, weil das ja keine ausgebildeten Soldaten sind, wie, und das finde ich auch nicht unwichtig, diesem Captain Erlen eigentlich vorher im Briefing mitgeteilt wurde. Also die wurden auf was vorbereitet, was ja gar nicht der Fall ist. Ja, es ist halt die Masse der Bevölkerung, die quasi über sie drüber rollen will, weil kämpfen können die eh nicht richtig. Aber die stürmen einfach auch auf sie zu und dann kommt es halt zu dem Massaker, dass die World Eaters ja eigentlich sowieso immer wollen.
Aber stürmen diese Bewohner auf die World Eaters zu, weil sie durch diese Kriegssänger angetrieben werden?
Das frage ich mich auch. Es wird ja an einer Stelle beschrieben, dass man den Hass in den Augen der Leute sieht. Und die Kriegssänger singen ja das, in Anführungszeichen, Lied des Todes. Jetzt haben wir ja in den Kapiteln vorher schon ein bisschen mitbekommen, was so ein Kriegssänger kann. Und es wird hier in dem Abschnitt überhaupt nicht beschrieben, dass irgendein World Eater davon beeinflusst wird. Also könnte ich mir vorstellen, dass es in dem Fall, wie man so schön sagen würde, ein Buff für die Bevölkerung ist, dass die damit dazu angetrieben werden. Ja.
AOE-Buff. Genau.
Da müssen sie immer mitfliegen. Zählt nur ein 6 Zoll Umkreis.
Die sind auch in diesem Tempel in so einem Turm drin. Der wird auch irgendwie beschrieben, als wäre der organisch und würde an dieser Zitadelle irgendwie angewachsen sein. Das fand ich auch irgendwie noch seltsam.
Ja, ja gut, irgendwo diese Kriegssänger werden ja optisch nicht so ausführlich beschrieben, dass man das gut einschätzen kann, aber wahrscheinlich sind das irgendwelche Aliens oder wie es hier heißt, Xenos. Und vielleicht haben sie da ihre eigenen Strukturen mit reingebracht, ja.
Ja. Dann wechseln wir schon wieder die Szenerie und kommen wieder zurück zu Loken und Vipus. Die leben nämlich noch. Und sie haben auf dem Weg nach unten einen Steinpfeiler gerammt und eingerissen und die Kapsel hat sich in 200 Metern Höhe über dem Boden auf dem Dach der Sirenenfestung verkeilt.
Und was auch sonst?
Da wollten sie ja jetzt nicht hin, ne?
Nee, eigentlich wollten sie da runter, weil von unten hören sie schon Schüsse und Geschrei, aber irgendwie wissen sie jetzt nicht, wie sie runter kommen können oder sollen, bis der Casto sagt, er hat was gefunden.
Genau, der Casto ist der Flammenwerfer aus dem Troplocaster. Der hat eine Treppe gefunden hinter so einer Statue, so eine Treppe nach unten. Und da der Loken den Tarik nicht erreichen kann, versucht er ihn halt noch über das Vox eine Nachricht zukommen zu lassen, weiß halt nicht, ob er es überhaupt erhalten hat. Dann gehen sie halt diese Treppe runter. Diese Treppe führt in Katakomben. Ich dachte immer, Katakomben sind unterirdisch, aber Katakomben sind anscheinend nur Gebeinkammern.
Ja.
Weil hier sind die ja dann direkt unterm Dach.
Ja, ist halt relativ gesehen, ne? Von ihnen aus gesehen ist es ja unterirdisch. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Ich dachte auch, es wäre wie so eine Grabstätte quasi unter der Erde immer.
Ja, aber, ja genau, aber die sind ja auf dem Dach. Die sind 200 Meter über dem Boden.
Genau, aber es wird später beschrieben, sie befinden sich quasi in der Mauer.
Naja, in so Nischen.
Genau.
Wie man das aus Katakomben kennt. Ja.
Also scheint diese ganze Zitadelle riesige Katakomben zu beinhalten oder ist ein riesiges Grabmal fest? Keine Ahnung.
Ja.
Auf jeden Fall.
Es wird ja auch Grabturm wird doch gleich auch beschrieben, genau. Also da, wo sie dagegen gekracht sind. Oder?
Genau, wird einer beschrieben, der ist so ein bisschen kaputt. Und das ist noch der, den Loken über das Vox Torgadon quasi als Treffpunkt nennen will, falls er ihn denn überhaupt versteht. Mhm.
Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ich ja immer sage, die haben alle nicht eine an der Waffel und so knallharte Krieger sind's nicht. Denn sie gehen halt durch diese Katakomben durch und haben alle so ein leichtes Nervenzittern. Und der Casto mit seinem Flammenwerfer schießt auch einfach unkontrolliert in diesen Gang rein, weil er denkt, er hätte was gesehen. Das ist auch nicht gerade nervenstark, der Gute.
Genau, die Krieger, die keine Angst kennen, ne?
Ja, deswegen, also. Dann weiter auf der Suche nach einem Weg wechseln wir dann halt nochmal die Szene zurück zu den Emperor's Children.
Und jetzt erfahren wir endlich, was diese Typen, die nicht die Glasrüstung anhaben, sondern in diese silbernen Rüstung gekleidet sind, was die so können. Denn die fliegen mehr oder weniger auch über die Emperor's Children und können aus ihren Handgelenken so Energieklingen schießen. Und tatsächlich gehen die einfach wie Butter durch die Rüstung der Empress Children. Und das findet Lucius einerseits doof, andererseits freut er sich, weil endlich mal eine Herausforderung.
Es kam mir so vor wie fliegende Protoss.
Ja, das genau. Die sind zwar ein bisschen dünner, Protoss stelle ich mir irgendwie massiger vor, aber ja, das passt. Technologisch auf jeden Fall.
Mit diesen Energieklingen
genau,
halt.
Genau.
Genau, also viel Lucius-Schwert-Action an der Stelle.
Genau.
Und er erfährt dann, dass die World Eaters im Kampf mit der Stadtbevölkerung gebunden sind. Und das geht für ihn ja mal gerade gar nicht, ne? Und sich seiner Überlegenheit gewiss befiehlt er dann den Emperor's Children, sich mit ihm Prahl zu schnappen. Wir erinnern uns, das ist der Präzeptor.
Der abgesetzt wurde, um die Konformität zu erhalten.
Richtig. Sich den zu schnappen, aber er weiß natürlich schon, dass Prahls Kopf ihm gehört.
Natürlich.
Also. Die haben zwar alle Bock auf seinen Kopf, ne, aber er wird den kriegen.
Wenn man jetzt die Perspektive der anderen sehen würde, würden die das auch alle einzeln wissen, dass sie den Kopf kriegen, weil es ja die Emperor's Children sind. Was ich da ein bisschen schade finde, es wird ja vorher beschrieben, dass noch welche in so Bänder gehüllt sind. Die werden nur einmal kurz erwähnt, nämlich, dass sie verdammt schnell sind, aber nicht so schnell wie die Geschosse von diesem Rylandor. Und das war's. Weil der zerfetzt die halt einfach.
Das fand ich damals bei Dawn of War 2 immer so cool, wenn du halt dann so einen Cyborg hattest, der dann halt mitgelaufen ist, der war so wackelig, dann halt immer unterwegs, so bom, 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 hat halt diese Sturmkanone gehabt und hat damit halt einfach alles auseinandergenommen.
So ähnlich wird's hier auch beschrieben, finde ich. Weil wenn der loslegt, dann fliegen halt nur noch Körperteile und Trümmer durch die Gegend.
Mhm. Da war das auch so. Das war cool. Zurück im Orbit zu Targets.
Eine Sache würde ich noch gerne erwähnen. Weil ich glaube, dass diese ganze Beschreibung von der Emperor's Children und speziell Lucius schon wieder eine Anspielung auf das ist, was später kommen wird. Denn es wird natürlich wieder beschrieben, dass er in Ekstase ist und sich überlegen fühlt. Aber dass auch gleichzeitig, weil sie jetzt gerade im Moment keine Action mehr haben, schon wieder am Verblassen ist. Und das ist ja das, was man später erfährt, dass die ja ständig diesen ekstatischen Schub brauchen und quasi nie da genug davon bekommen können. Und das ist für mich ist das schon so ein Anfang davon.
Also so nachher quasi zu Slanisch übergehen, okay, ne?
Genau.
Das macht Sinn, ja.
Okay, jetzt gehen wir ins All.
Genau, dann jetzt zurück in den Orbit, zu Tarwitz, denn der hat ja eine Mission, also für sich selbst. Mhm. Er bewegt sich durch das Schiff und seinen Vorwand, als Stabsoffizier dienen zu wollen, ignorierend. Wo befindet er sich denn da? Das liest sich nämlich ziemlich spannend.
Er geht quasi in die Unterwelt, habe ich mir aufgeschrieben. Also dieses Schiff Andronius wird ja typisch im Paris Hilton als sehr prunkvoll auch beschrieben, aber er geht da so die Treppen runter und bewegt sich so langsam in Richtung der Geschützkammern auch. Und je tiefer er kommt, desto dunkler, dreckiger wird's. Und dann wird sogar beschrieben, an einer Stelle, kommt zwar später, aber ich würde es jetzt gern schon nennen, dass da ja ganze Gemeinden entstehen von Menschen, die da niemals rauskommen und eigentlich gar nicht wissen, wo sie sind. Also nicht über welche Planeten sie gerade fliegen oder wenn sie gleich abschießen. Also da ist eine eigene kleine Welt im Dunkeln quasi im Schiffsbauch drin.
So ein Dorf.
Ja, genau.
Ich habe mir quasi so ein kleines Dorf mit Hütten vorgestellt und da wohnen die und haben ihren Dorfplatz und ihre Gemeinde und ihren Bürgermeister und dann schießen die ab und zu da mal Kanonen ab.
Ja, so ähnlich habe ich mir auch vorgestellt, genau.
Dorfromantik quasi.
Mit Servitoren halt auch, ne?
Auf diesem Deck entdeckt er dann, dass es wohl einen Plan gibt, ein Bombardement durchzuführen, einen Angriff mit Virusbomben.
Das war ja überhaupt der Auslöser, warum er runter ist, ne? Weil das Schiff hat keinen Grund, sich zu bewegen, aber es tut das. Und es ist so, gibt sogar einen Gefechtsalarm, obwohl die Istvaner überhaupt keine Flotte haben. Und deshalb denkt er, irgendwas stimmt hier nicht. Und guck mal, weil sie gehen in Orbit. Und ja genau, da werden riesige Bomben mit Kränen verladen.
Diese Nachricht, die ihr von einem Mitglied des Mechanikums quasi bekommt, dass es Virusbomben sind, die entsetzt ihn geradezu, auch wenn er das da nicht zeigt oder versucht es nicht zu zeigen. Also er versucht ihn da relativ viel nicht zu zeigen, eben beim Ryder noch schon und jetzt schon wieder. Denn dieses Virus ist so ein Lebensfresser, das innerhalb von Stunden alles Leben in Reichweite zersetzen könnte.
Mhm. Ja.
Ihm wird klar, dass der Befehl dazu nur von Horus kommen kann und dieser den Verrat an einem Drittel seiner Krieger in Kauf nimmt und das versucht Tarwitz zu verhindern.
Also er opfert sie. Ich habe mich an der Stelle immer gefragt, ob der Typ vom Mechanikum, mit dem er da redet, eigentlich dumm ist. Tarwitz versucht das ja zu verstecken, aber so ab und zu fällt ihm ja das Gesicht aus dem Gesicht quasi und der vom Mechanikum fragt, dann ist alles in Ordnung. Ja, alles in Ordnung, alles gut, mach weiter. Und der macht dann auch einfach weiter. Das fand ich etwas verblüffend. Und ja, genau, Horus oder der Imperator dürfen sowas befehligen. Und es steht da auch geschrieben, dass die Andronius alleine gar nicht genug Bomben dieser Art an Bord hat, um den Planeten quasi zu leeren. Das heißt, da machen noch andere mit. Das findet er jetzt nicht unbedingt besser.
Das zeigt ja auch nochmal, dass der Horus den Loken und den Tarek hier absichtlich runtergeschickt hat.
Ja.
Weil die ja dann wahrscheinlich durch Virusbomben halt ums Leben kommen sollen.
Genau.
Vielleicht werden, glaube ich aber nicht. Also es wundert mich nur, dass der Lucius dann auch mit unten ist.
Lucius
und der
Eidolon, oder? Nee, Eidolon ist nicht unten. Ist Eidolon unten?
Eidolon ist nicht unten.
Stimmt.
Aber der Rylanor ist unten. Ja. Und der Tarwitz hätte ja auch unten sein sollen.
Genau.
Wobei, beim Tarwitz könnte ich verstehen. Dem haben sie ja mit dem Fabius Beil ja quasi das erklärt. Und
er wollte nicht mitspielen.
Ja, ja. Genau. Bei dem könnte ich es verstehen, beim Lucius.
Nee, eigentlich nicht, genau.
Weiß ich nicht.
Zumal,
jetzt unangenehm.
Das soll ja passieren, es steht ja auch da, bevor die zweite Welle eintrifft, die zweite Welle wiederum, soll der Fulcrim anführen. Das heißt, auch der weiß Bescheid. Wobei ich mich da schon gefragt habe, und woher wissen Sie genau, wie lange Sie warten müssen, bis das Virus weg ist?
Vielleicht gibt es da Tabellen.
Also Halbwertszeit.
Wo das drinsteht.
Wenn nichts mehr da an Biomasse, dann alles tot, dann können wir runter. Warum soll sie dann runter? Aber es ist ein anderes Thema.
Also jetzt nach zwei Kapiteln am Schluss wird es dann doch nochmal spannend. Und ich habe schon gar nicht mehr damit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Und ich würde mich freuen, wenn der Saul den Einsatz mit den Bomben noch verhindern kann. Wenn der Loken und der Tarek jetzt über die Klinge springen, würde ich das nicht so gut finden.
Ja, ich glaube, dass das zumindest bei Loken nicht passieren kann. Sonst hätte er ja die Geschichte nicht im Nachgang erzählen können, oder? Was ich mich aber die ganze Zeit frage, Istvan, also die große Schlacht bei Istvan, ist ja so groß und schlimm und da ist ja so viel passiert und so viele Space Marines, also Astartes, gestorben. Ich habe damit gerechnet, dass sie auf andere Orten treffen und gegen die kämpfen. Und nicht auf Glasfiguren und Silberspringer und Seidenhüpfer. Also.
Ich glaube, das kommt noch.
Okay.
Ich glaube, das hier ist nur das Vorgeplänkte, weil der Horus hat ja gesagt, dass sie jetzt erstmal den Angriff da führen, um quasi die Speerspitze zu schleifen.
Ja, in dem Fall abschleifen.
Damit meint er wohl sich unliebsamen Individuen entledigen.
Ja, es ergibt also auch Sinn.
Dann halt erst den Angriff auf die anderen Orden. Hast du dir an der Stelle auch gedacht, ob diese Lebensfresser der Grund sind, warum die Death Guard vielleicht nachher so initial krank sind?
Ja, weil die Death Guard wird ja quasi nur so im Nebensatz erwähnt, dass es quasi die ersten sind, die ankommen und danach gar nicht mehr. Das heißt, eigentlich müssten die ja schon vollständig da unten sein, oder?
Mhm.
Wobei Mortarion gar nicht erwähnt wird. Ja, aber das könnte sein, ja, durchaus.
Dann war's das schon.
Ja.
2 Kapitel schon vorbei. Hast du noch was zu ergänzen?
Nein, ich glaube nicht. Also das Wichtigste, was ich aufgenommen habe, haben wir erwähnt. Ich finde den Namen Lebenswasservirus total dämlich. Aber das haben wir öfter. Wahrscheinlich ist auch wieder ein Übersetzungsding. Wir müssten mal ins Original reinschauen. Oder irgendjemand, der das Original in Englisch gelesen hat, schreibt uns das irgendwo als Kommentar rein. Jetzt muss ich langsam tatsächlich überlegen, wie ich ans nächste Buch komme.
Ja, es soll ja irgendwann noch einen Nachdruck geben, ne? Aber
irgendwann, ja.
Irgendwann. Ja, so 200 bis 300 Euro sehe ich nicht ein.
Nee, dann steige ich auch auf PDF um.
Gut. Dann mit einer ungewissen Zukunft für Loken, Tarik, Vipus, Lucius, Rylanor und vielen anderen verlassen wir für heute die Szenerie und werden nächste Woche erfahren, wie es ihnen ergehen wird. Seid dann auch wieder dabei hier bei den Two Queer Nights. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Karl. Space Marine.